Heute Nachmittag wird unser großes Thema sein, die gesunde Sorge um unsere eigene Seele. Wir haben jetzt mit Gott angefangen, wie er Sorge trägt um unsere Seele. Dann wollen wir heute Nachmittag sehen, welche Verantwortung wir haben für unsere Seele oder grundsätzlich für uns selbst. Aber wir wollen auch nicht vergessen, dass wir eine Verantwortung haben für die Seele der anderen. Das haben wir oft nicht vor Augen. Wir denken, dafür gibt es Seelsorger, die sind spezialisiert, die müssen sich darum kümmern. Aber ihr werdet gleich sehen, ihr bekommt jetzt Blätter. Die rosa. Rosa oder grau, alles beides stimmt. Da geht es um die Sorge an anderen, um Seelsorge, Sorge tragen um andere. Und wir machen bis 12 und dann heute Nachmittag machen wir weiter. Ist gar nicht schlimm, wenn wir heute Morgen nur gerade den Einstieg schaffen. Dieses Thema ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich das immer wieder feststelle, dass wir die Sorge um die Seele der anderen den Spezialisten überlassen. Aber wenn wir das Wort Seelsorge einmal unter die Lupe nehmen, dann wissen wir, dass es heißt, Sorge tragen um die Seele des anderen. Sich kümmern um den anderen. Ist das wirklich nur die Aufgabe der Spezialisten? Ihr habt jetzt gerade eine Aufgabe vor euch. Da sind einige Bibelverse auf der ersten Seite. Lest diese Bibelverse mal und beantwortet zwei Fragen. Wer soll sich um die Seele der anderen kümmern? Und wie wird dieses Helfen beschrieben? Da werden unterschiedliche Wörter benutzt in diesen Versen, wie die Sorge um die Seele der anderen aussieht. Also die Frage, wer ist beauftragt zu helfen und wie wird das Helfen beschrieben? Also ihr habt da fünf oder sechs, lest sie einmal und entscheidet euch, wer ist beauftragt zu helfen? Da gibt es eigentlich nur eine Antwort. Aber wenn es darum geht, wie wird das Helfen beschrieben, da ist die Antwort ein bisschen unterschiedlich. Nur ein paar Minuten. So, ihr Lieben, es gibt nur eine Antwort im Blick auf die Frage, wer ist beauftragt zu helfen?
Jeder.
Jeder. Das ist uns oft nicht bewusst. Da heißt es nicht, die Ältesten sollen den Gemeindegliedern, Mitgliedern helfen oder die Seelsorger, sondern jeder ist mal stark, die Starken sollen den Schwachen helfen, jeder ist mal stark, jeder ist mal schwach. Die Starken sollen den Schwachen helfen, aber in vielen Versen heißt es eben jeder. Wenn da steht im Hebräer, habt Acht aufeinander, dann sind die Gläubigen angesprochen, habt Acht aufeinander. Oder einer trage des anderen Last, du meine und ich deine, jeder. Darum ist die Antwort richtig. Da müsste nur ein Wort stehen, jeder hat den Auftrag. Aber dann werden unterschiedliche Wörter gebraucht, wie Hilfe aussehen kann. Welche Wörter werden in euren Bibeln gebraucht? Das hat ein bisschen mit Übersetzung zu tun. Welche Wörter? Nur die Wörter, ihr müsst gar keine Verse lesen. Was sollen wir tun? Bitte?
Aufnehmen.
In manchen Übersetzungen steht da annehmen. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, den anderen annehmen und ihm das Gefühl des Angenommenseins und Aufnehmen geben. Jawohl. Was noch? Aufnehmen oder annehmen?
Annehmen ohne Vorbehalte.
Wow, annehmen ohne Vorbehalt. Das ist nochmal ein Schritt weiter, ne, als nur annehmen. Welches andere Wort?
Tragen.
Bitte? Tragen.
Tragen.
In manchen Übersetzungen steht auch? Ertragen. Auch das gehört dazu. Manchmal müssen wir den anderen ertragen, auch wenn wir ihn am liebsten an die Wand klatschen möchten. Ich weiß ja, solche Gefühle kommen bei euch gar nicht vor. Aber tragen und ertragen. Was noch? Ja, hier vorne. Bitte?
Voll Güte? Voll Güte sein.
Voll Güte sein.
Voll Güte sein. Also nicht so einfach nur Pflichtgefühl und Pflichten erfüllen, sondern dem anderen mit Güte und Liebe begegnen. Gabi?
Und einander ermahnen.
Habt ihr das gelesen? Einander ermahnen. Jetzt könnten wir den Rest der Zeit damit verbringen, uns zu fragen, warum fällt es uns so schwer, einander zu ermahnen? Das ist das Schwerste innerhalb der Gemeinde. Da haben wir 1000 Ausreden. Wer bin ich denn schon, ne, dass ich dem anderen sage, wo es lang geht? Oder ne, dann kommen wir solche Verse, ja, ich muss hier erst den Balken aus meinem Auge entfernen, bevor ich den Splitter im Auge des anderen ne, entferne. Also wir haben schon Mühe, ja?
Oder nicht den Kopf waschen, sondern die Füße waschen.
Ja, nicht den Kopf waschen, sondern die Füße waschen. Aber ermahnen, ganz wesentlicher Punkt. Andere Wörter, die gebraucht werden?
Unterstützen.
Ja, unterstützen. Ich bin froh, dass das Wort noch kommt im Epheserbrief. Ein Glied unterstützt das andere. Genau, auch ein ganz wichtiges Wort. Je nach Übersetzung ist bei ermahnen oft auch noch das Wort ermuntern oder auferbauen. Das sind so Dinge. Braucht es dafür spezielle Seelsorger? Könnten wir das untereinander tun? Der Larry Crabb, einer der sehr bekannten Seelsorger oder Berater oder Counselor aus Amerika, sagt, wenn wir diese Dinge ernst nehmen würden in unseren Gemeinden, bräuchten wir nicht so viele Spezialisten. Wenn wir es mit der Ernährung, ne, wenn wir die Ernährung richtig handhaben, dann brauchen wir weniger Ärzte. Und wenn wir die biblischen Auftrag ernster nehmen würden, brauchten wir weniger Spezialisten. Also jeder ist beauftragt. Das Helfen kann sehr unterschiedlich aussehen. Darüber reden wir nachher auch noch, dass das nicht nur eine Sache ist in Krisensituationen, sondern Sorge tragen um die Seele des anderen. Ist es dir egal, wenn du den anderen entmutigt oder traurig siehst? Trösten könnte dahin kommen, dem anderen zur Seite stehen, dem anderen ein liebevolles Wort sagen. Wie das nachher aussieht, sehen wir noch. Aber dann kommt die Frage, wer ist in der Lage zu helfen? Und da gebe ich euch jetzt nicht die Zeit, das alles für euch herauszufinden, aber ihr wollt sicher mitschreiben. Schlagt Römer auf, Römer 12. Zu den anderen Punkten komme ich gleich noch, aber wir gehen erstmal zu Römer 12. Wenn ihr auf die Seite 2 geht, da sage ich, wer ist in der Lage zu helfen, Frauen, die nach den Prinzipien von Römer 12 leben wollen? Wie lauten diese Prinzipien? Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, nein, liebe Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Wenn ich nicht ausgeliefert bin an den Herrn, wenn ich nicht Hingabe praktiziere, kann ich nicht anderen dienen. Seelsorge ist auch Dienst an anderen. Von Natur aus dienen wir nicht gerne. Wir herrschen lieber. Aber wenn ich mein Leben hingegeben habe an den Herrn als ein wohlgefälliges Opfer, dann bin ich auch bereit zu dienen. Im Grunde genommen würde ein Wort hier reichen. Das erste Prinzip ist Hingabe. Es geht um den Herrn und es geht um die anderen. Eine junge Frau ist mal auf mich zugekommen und hat gesagt, ich würde gerne in der Seelsorge arbeiten. Und ich habe sie gefragt, warum? Denkst du, dass Gott dir da eine Gabe gegeben hat? Hat er das schon bestätigt? Und dann sagt sie, das weiß ich alles nicht, aber ich brauche das Gefühl, gebraucht zu werden. Für wen wollte sie Seelsorge machen? Für sich selbst. Es ging ihr nur um sich selbst. Ich brauche das Gefühl, gebraucht zu werden. Das ist keine gute Motivation für die Seelsorge. Aber wenn ich hingegeben bin an den Herrn, dann habe ich auch offene Augen für andere, dann sehe ich Menschen mit seinen Augen, dann kann ich anderen helfen. Dann im Vers 2, was ist da das Prinzip? Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also in der Seelsorge geht es darum, den Willen Gottes weiterzugeben und nicht eigene Vorstellungen und die Wertmaßstäbe der Welt das wäre gefährlich. Wir müssen bereit sein zu fragen, was will Gott in dieser Situation? Und so wollen wir auch den Rat weitergeben. Gottes Wille muss uns über allem stehen. Es darf nicht Situationsethik sein. Dann Vers 3. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem von euch, dass niemand höher von sich denken soll, als es sich gebührt zu denken, sondern dass er maßvoll von sich denken soll, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Worum geht es hier? Hier geht es nicht darum, dass du dich als wertlos einstufst, sondern dass du eine realistische Selbsteinschätzung hast. Nicht höher von sich denken, sondern maßvoll. Und wir meinen, es ist demütig, wenn wir klein von uns denken. Aber wenn wir klein von uns denken, machen wir auch Gott klein und bringen ihm keine Ehre. Er hat uns wunderbar gemacht und er hat uns mit Gaben ausgestattet und er möchte, dass wir sie einsetzen. Und das wird dann auch deutlich in den Versen 4 bis 8, denn genau wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wenn wir verschiedene Gaben haben nach der Gnade, die uns gegeben wurde, dann lasst sie uns gebrauchen und dann werden die Gaben aufgezählt. Da geht es also darum, dass wir unsere Gaben auch einsetzen. Gaben sind uns nicht gegeben zum Selbstzweck. Und gerade in der Seelsorge werden unterschiedliche Gaben auch gebraucht. Das werden wir auch noch sehen heute Nachmittag. Und in den Versen 9 bis 10 ist das Prinzip Liebe. Seelsorge ist keine Methode. Seelsorge ist eine Herzenseinstellung. Und wenn ich von Liebe erfüllt bin, von der Liebe Christi, und die Menschen mir am Herzen liegen, so wie sie Jesus am Herzen liegen, dann werde ich offene Augen für sie haben und dann werde ich fragen, Herr, was kann ich in dieser Situation für den Menschen tun? Braucht er jetzt eine Ermutigung? Braucht er praktische Hilfe? Braucht er eine Ermahnung? Auch wenn Eltern ihre Kinder nie ermahnen, ist das ein Zeichen von Liebe? Nein, gerade weil sie sie lieben, ermahnen sie sie auch. Wollen sie ihnen helfen, den richtigen Weg zu finden. Und so ist das in der Seelsorge auch. Wir ermahnen ja nicht, um dem anderen weh zu tun. Wir ermahnen nicht, um dem anderen zu zeigen, dass wir besser sind. Wir stellen uns auch nicht als Wächter auf und gucken, wo macht einer was verkehrt und dem muss ich mal eine überbraten, sondern wie kann ich dem anderen helfen, einen guten Weg zu gehen? Und dann ist auch ab und zu eine Ermahnung nötig. Also diese Prinzipien sind ganz wichtig. Gehen wir mal zurück zu Seite 1. Wer ist in der Lage zu helfen? Frauen, die eine Antwort geben können aus der Schrift, aus der eigenen Erfahrung und aus der Erfahrung anderer. Also manchmal entschuldigen wir uns, indem wir sagen, ich habe darin keine Erfahrung. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich mit Ehefragen konfrontiert werde. Ich bin ledig, war nie verheiratet, bin Experte in Ehefragen, könnt ihr euch vorstellen. Ne? Oder in Kindererziehung. Natürlich habe ich keine Erfahrung darin. Aber erstens habe ich das Wort Gottes und das sagt eine Menge über diese Dinge. Ich kann also vom Wort Gottes herkommen, aber ich kann auch aus der Erfahrung anderer etwas weitergeben. Wenn ich so Familien beobachtet habe, wie manche Eltern mit ihren Kindern umgehen oder was in manchen Familien gut funktioniert hat, und ich bin ja viel unterwegs, bin viel zu Gast bei Familien, dann darf ich auch sagen, du, ich war mal bei einer Familie, die haben das so gehandhabt. Oder ich war mal, habe mit einer Mama gesprochen, die hat ein ganz ähnliches Problem und die hat das und das gemacht. Das hilft hier vielleicht auch. Seht ihr, es muss nicht meine Erfahrung sein, aber manchmal hilft es, die eigene Erfahrung auch weiterzugeben. Wenn es um Umgang mit Krankheit geht, habe ich natürlich viel Erfahrung, aber das ist gar nicht immer die Hilfe für andere. Denn die Art und Weise, wie Gott mich in meiner Krebserkrankung geführt hat, sieht vielleicht ganz anders aus, als wie er die andere Person führt. Und dann sind wir manchmal in der Gefahr zu vergleichen und zu sagen, wenn Gott das bei Anita so gemacht hat, dann muss er das bei mir auch so machen und das ist gefährlich. Gott hat keine Schablonen. Gott geht mit jedem Einzelnen so um, wie es diese Person braucht. Und das haben wir manchmal nicht vor Augen, wenn wir von eigener Erfahrung reden. Dann meinen wir, dass unsere Erfahrung auch die Erfahrung des anderen sein muss. So ist das nicht. Aber es kann helfen. Aber das Erste ist das Wichtige. Je besser du die Schrift kennst, desto leichter wird es dir fallen, auch einen seelsorgerlichen Rat zu geben. Die Bibel ist immer noch das beste Handbuch der Seelsorge. Besser als jedes Buch, das du über Seelsorge lesen kannst. Die können hilfreich sein, die anderen Bücher. Und ich habe jetzt den Namen unserer Dame vergessen, die am Büchertisch ist. Ich will das nur unterstreichen. Habe ich schon gestern Abend in Tittmoning gemacht. Bücher sind etwas so Kostbares. Und ich würde hier nicht stehen, wenn nicht Bücher mein Leben so geprägt hätten. Wie viel Gutes ich gelesen habe, wie viel es sich umsetzen konnte in meinem Leben, weil ich gute Bücher gelesen habe. Also ich kann euch nur ermutigen. Und in einer Zeit, wo man lieber mit Handy und Computer arbeitet, liegen Bücher manchmal in der Ecke. Ich liebe auch Hörbücher im Auto, da kann ich schlecht lesen, ne? Wenn ich da mit 220 über die Autobahn fahre. Aber ein Hörbuch kann ich trotzdem hören. Und das ist ganz toll, was ich so alles hören kann. Und wie viele dicke Bücher ich lese per Hörbuch. Ne? Aber trotzdem, ein Buch in der Hand zu haben, ist etwas ganz Besonderes. Und da möchte ich viel mitmachen. Und trotzdem, im Blick auf Seelsorge ist die Bibel das beste Handbuch, das ihr haben könnt. Eine andere Antwort dann, wer ist in der Lage zu helfen? Auf der Seite 2 oben, Frauen, die eine gewisse Menschenkenntnis mitbringen, die feinfühlig genug sind, um andere nicht zu überfordern, um andere nicht unter Druck zu setzen. Und das ist gar nicht immer so einfach. Wisst ihr aber aus Erfahrung, manche Leute brauchen eine Streicheleinheit und manche Leute brauchen einen Tritt. Die Frage ist nur, wer braucht was wann, ne? Und da musste ich ganz viel lernen und da habe ich ganz bestimmt viele Fehler gemacht. Aber es ist tatsächlich so, da sind manche Menschen sehr empfindsam, sofort auch ansprechbar, fühlen sich sofort auch angesprochen durch Gottes Wort und sind dann entmutigt, weil sie das nicht so hinkriegen. Die brauchen ganz viel Ermutigung und eine Streicheleinheit. Und es hat Bibelschüler gegeben, die musste ich mal einen Tag ins Bett schicken. Die saßen entmutigt vor mir und sagen, ich kann im Augenblick nicht mehr. Und ich habe gesagt, weißt du was, ich befreie dich mal einen Tag vom Unterricht und du gehst mal einen Tag schlafen. Und dann hinterher ging es wieder viel besser. Und dann gab es andere, die haben das ganze Wochenende Party gemacht und wollten am Montag eine Auszeit. Und dann sage ich, nee, so läuft das nicht. Wenn du am Wochenende die ganze Zeit Party machen konntest, dann wirst du jetzt die Zähne zusammenbeißen und am Montag im Unterricht sitzen und deine Aufgaben machen. Aber wann man was macht, das kann man nur in dieser ganzen Abhängigkeit vom Herrn machen. Und wenn man dann Fehler gemacht hat, muss man sich auch entschuldigen. Aber Frauen, die eine gewisse Menschenkenntnis haben und Frauen, die Jesus im Mittelpunkt haben. Wisst ihr, wenn wir Jesus nicht im Mittelpunkt haben, sodass er uns leiten kann, dann werden wir auch schuldig an Menschen. Wir müssen in ganzer Abhängigkeit von ihm leben, damit er uns leiten kann. Und wenn er unsere Mitte ist, können wir anderen helfen, ihn auch als Mitte zu erkennen und dann in ihrer Situation das zu leben. So, bis dahin machen wir Frauen, die wissen, dass Worte eine große Macht haben. Das werden wir dann heute Nachmittag noch schaffen, wenn wir dies legen wir jetzt beiseite, ne? Das ist so die Lektion, die ich noch so zwischengeschoben habe. Jetzt werden wir es so machen, dass ich bete, dass ich auch schon fürs Essen danke, denn irgendwann in den nächsten Minuten wird es Essen geben. So steht es jedenfalls auf dem Programm. Und wenn man erst aufgestanden ist, wenn alle erst unruhig sind, dann wird es so schwer mit dem Beten, ne? Auch fürs Essen zu danken. Und darum bete ich jetzt und dann haben wir Mittagspause bis 14 Uhr, ist das richtig? Nein? Auch gibt es noch Musik? Okay, aber ich bete schon mal und dann gibt es noch, ja, das ist auch gut. Mhm. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du so behutsam, so liebevoll, so barmherzig mit uns umgehst. Du überforderst uns nicht, das tun ganz oft Menschen. Aber du setzt uns nicht unter Druck, sondern du hilfst uns, deinen Weg zu gehen. Du gibst uns einen Auftrag und auch die Kraft dazu. Wenn wir auf die Nase gefallen sind, dann hebst du uns auf. Du ermahnst uns, wo das dran ist, nicht weil du uns bestrafen willst, sondern weil du Freude daran hast, wenn wir einen guten Weg gehen. Danke für deine grenzenlose, bedingungslose Liebe. Und danke, Herr, dass du uns auch helfen willst, offene Augen zu haben für andere. Neben uns sind manchmal Frauen, die traurig sind oder entmutigt, sich alleingelassen fühlen oder überfordert fühlen. Und weil wir so mit uns selbst beschäftigt sind, kriegen wir das manchmal gar nicht mit. Ich bitte dich von Herzen, lass uns offene Augen haben für die anderen. Lass uns die anderen sehen, so wie du sie siehst. Und dann schenk uns die nötige Portion an Barmherzigkeit und Mitgefühl, damit wir ihnen zur Seite stehen und ihnen helfen. Danke, dass du das tun willst. Aber wir danken dir jetzt auch noch einmal für diesen Frauentag. Danken dir, dass wir zusammen sein dürfen, dass wir Gemeinschaft genießen dürfen miteinander. Und danke, dass du uns so gut versorgst. Wir haben genug zu essen und zu trinken. Wir haben alles, was wir brauchen, einen warmen Raum, die Freiheit, in der wir dein Wort weitersagen dürfen. Herr, wir haben es so gut bei dir. Wir wollen deinen Namen preisen und dir jetzt auch schon danken für die guten Gaben. Bitte segne sie an uns und segne unsere Gespräche am Tisch, auch die Pause hinterher, dass wir sie gut nutzen und dass alles zu deiner Ehre abläuft. Danke, dass du in unserer Mitte bist und dass du uns so reich beschenkst. Amen.